Hallo und herzlich willkommen zu Auszeit zu zweit, dem Podcast für mehr Mutausbrüche in deiner Beziehung. Mein Name ist Lina Schramm, ich bin freie Traurednerin und ich freue mich unglaublich, dass du bei dieser Folge mit dabei bist. Heute im Interview habe ich Alexandra, besser bekannt unter dem Namen Frau Herz, und gemeinsam sprechen wir über die Themen Selbstliebe, warum es wichtig ist, in Ich-Botschaften zu kommunizieren, und sie verrät uns, was sie gerne mit ihrem Freund unternimmt. Falls dir die Folge gefallen hat, würde ich mich natürlich unglaublich über eine iTunes-Bewertung von dir freuen. Und du findest auch zu der heutigen Folge wieder einen Instagram-Post auf Auszeit zu zweit. Und ich würde mich freuen, wenn du dort deine Gedanken mit mir teilst. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Hallo Alex, schön, dass du heute in meinem Podcast bist.
Dankeschön, dass ich hier sein darf.
Ich freue mich total. Und am Anfang würde ich sagen, für alle, die dich noch nicht kennen, stell dich doch einfach mal kurz vor.
Ja, ich bin die Alex. Ich bin, glaube ich, eher bekannt unter dem Namen Frau Herz. Mit dem habe ich mich nämlich schon vor 12 Jahren, damals mit 16 Jahren, selbstständig als Hochzeits- und Porträtfotografin gemacht. Und in den letzten Jahren habe ich dann irgendwie so gemerkt, ja, Fotografieren ist toll und Hochzeiten sind toll und ich möchte irgendwie was mit Menschen machen, aber die Fotografie alleine befriedigt mich irgendwie nicht mehr so in allen Bereichen meines Lebens. Und dann habe ich eine Weiterbildung begonnen zur kreativen Tanz- und Ausdruckstherapeutin. Das klingt jetzt erstmal so, als würde man irgendwie seinen Namen tanzen, aber es beschäftigt sich grundlegend mit ganz vielen tiefen Themen der eigenen Persönlichkeit. Das hat ganz viel mit Ausdruck und mit Psychosomatik zu tun. Es ist eine ganz klassische oder eine neue, noch nicht so klassische eigentlich Therapieform der Kreativtherapie. Und irgendwie habe ich so gemerkt, es muss eine Möglichkeit geben, dieses ganze Business mit dieser ganzen Therapie und dieser Persönlichkeitsentwicklung irgendwie vereinen zu können. Und habe angefangen, Business Coaching mit dem Schwerpunkt Persönlichkeitsentwicklung zu geben. Also wir machen so Intensivwochen mit kleinen Gruppen, fahren raus in die Berge, kümmern uns wirklich so um Life-Work-Balance, um auch so Dinge wie, wie viel bin ich eigentlich mir selber wert? Dann kann ich auch erst wissen, wie viel kann ich überhaupt von dem Kunden auch für meinen Preis wirklich verlangen, und mache da so verschiedene ganz kunterbunte Seminare zum Thema Fotografie, Selbstständigkeit, Persönlichkeitsentwicklung, Beziehung, Selbstliebe, Hochsensibilität, also interessanten Dingen. Und ja, genau, ich glaube, das ist so grob zusammengefasst in wenigen Worten, was ich eigentlich mache.
Eine ganze Menge auf jeden Fall. Und gerade bei den Themen, was ich jetzt total spannend fand, die Selbstliebe oder wie viel bin ich mir selbst wert in Bezug auf Beziehung. Denn ich denke, das ist ja auch total wichtig, sich selbst zu lieben, bevor man dann, man sagt ja oft, ne, die Liebe fängt bei einem selbst an, bevor man es dann eigentlich an den Partner weitergeben kann.
Ja, die Liebe fängt auf alle Fälle bei einem selbst an. Ich glaube, am attraktivsten sind wir für andere Menschen auch, wenn wir uns selber lieben. Und ich glaube aber auch, am angenehmsten ist es für uns selber, wenn wir uns selber lieben. Doch ich kenne auch diesen Zwiespalt zwischen, ist es verwerflich, mich selbst dann mehr zu lieben, wenn ich mir der Liebe einer anderen Person gewiss bin. Und das ist natürlich schon so in der Beziehung, wenn wir geliebt werden und wenn wir vergöttert werden und wenn wir glücklich sind und uns begehrt fühlen, dann ist die Selbstliebe natürlich viel einfacher. Klar, wenn ich natürlich jetzt irgendwie, mein Freund mich irgendwie noch total begehrt und mir sagt, wie toll ich bin und überhaupt und mich irgendwie total vergöttert und dann natürlich zur Tür rausgeht, dann tanze ich hier durch die Wohnung und denke, oh, ich bin ja so schön und ich bin so glücklich und er liebt mich so. Aber wie ist es dann auch nach ein paar Jahren, wenn sich sowas natürlich verändert, sich dann einfach noch so in ein gutes Gleichgewicht einzupendeln zwischen Selbstliebe und der Liebe von außen?
Gibt es da Möglichkeiten, wie man das, ja, trainieren hört sich jetzt vielleicht falsch oder komisch an, aber ja, wie man das leben kann, diese Selbstliebe, wie man das regelmäßig üben kann.
Also Selbstliebe besteht für mich aus ganz unterschiedlichen Dingen. Für mich hat Selbstliebe so eine Zusammensetzung aus auf der einen Seite einer Selbstfürsorglichkeit. Wie fürsorglich bin ich mit mir selber? Wie ernst nehme ich mich selber? Wie gehe ich mit mir selber um? Also es beginnt, glaube ich, schon bei so einfachen Dingen wie kämme ich mir morgens die Haare? Ich kann das natürlich irgendwie total ruckartig mit der Bürste schnell irgendwie rausbürsten. Ich kann mir auch aber einfach Zeit nehmen und es einfach langsamer und bewusster machen. Vielleicht so, wie ich auch die Haare meiner besten Freundin kämmen würde. Wie creme ich mir selber die Beine an? Wie trockne ich mich nach dem Duschen ab? Das sind, glaube ich, so Dinge, wo man seine Selbstfürsorglichkeit mal so ein bisschen testen kann und so guckt, wie man eigentlich mit sich selber umgeht, weil pauschal würde wahrscheinlich jeder sagen, ach, ich gehe ja top mit mir um und das ist alles super. Und da ist die Selbstfürsorge auf jeden Fall sehr, sehr wichtig oder für mich auch immer so, wenn ich therapeutisch arbeite, so der erste Faktor, wo ich sage, okay, wie nehme ich überhaupt wahr, wie geht die Person mit sich um? Und dann gibt es natürlich auch so Dinge wie Selbstachtung, wie viel Achtung habe ich vor mir selbst? Wie achte ich meine eigenen Grenzen? Wie achte ich darauf, wie andere meine Grenzen achten? Selbstverantwortung ist da auch ganz wichtig. Also für mich selbst, ich selbst liebe aus so ganz vielen verschiedenen Dingen zusammen. Ein ganz wichtiges Feld ist, wo ich auch immer so das deutlichste Defizit eigentlich bei vor allem den Frauen heutzutage sehe, ist auch so die Selbstannahme. Kann ich mich wirklich so annehmen, wie ich bin? Kann ich Makel an mir schön finden? Kann ich das annehmen, was zu mir, meiner Person und meiner Vergangenheit gehört? Wir sagen ja irgendwie, kommen oft auch so ein, ja, ich kann mich dann erst lieben, wenn ich 10 Kilo abgenommen habe, oder ich kann mich erst lieben, wenn ich irgendwie lange Haare und schöne Haut habe. Aber ich glaube, es geht genau darum, die Dinge erst anzunehmen. Und das manifestiert dann auch so die Selbstliebe. Und wenn ich so in meine persönliche eigene Geschichte zurückgehe, hat sich meine Selbstliebe vor allem so entwickelt, weil ich mich, glaube ich, erstens an irgendeinem Punkt wichtiger genommen habe als alle anderen um mich herum. Ich habe mich früher sehr viel für andere Menschen aufgeopfert, bin maßlos auch über meine eigenen Grenzen gegangen, um die Liebe von anderen eigentlich zu kriegen. Also mir war es immer ganz wichtig, jemand anderem die Liebe zu geben, die ich mir selbst nicht geben konnte. Und dann habe ich eigentlich so ganz mit so ganz einfachen Tipps angefangen, wie sich einfach mal schöne Unterwäsche zu kaufen. Das war für mich so voll der Schlüssel am Anfang, dass ich gedacht habe, naja, ich habe halt irgendwie so, ja, es hat immer alles schon nicht so wirklich zusammengepasst und es war immer so, ja, praktisch irgendwie veranlagt, und dann einfach mal loszugehen und sich wirklich schöne Wäsche zu kaufen, sich irgendwie ein schönes Parfum zu kaufen. Ich habe die Selbstliebe so, es ist ja so ein Weg, entweder sie von innen nach außen zu bringen, was aber ziemlich schwierig ist, wenn man sich außen schon nicht annehmen kann. Deshalb bin ich so von der äußerlichen Liebe zur inneren, oder da war ja so die letzte Schicht, bevor es dann in mein Innerstes ging, war ja dann so die Haut, die Unterwäsche. Hm. Und dachte ich so, okay, das ist vielleicht so ein guter Anfang, einfach mal sich auch schön zu fühlen, wenn man weiß einfach, dass man unten drunter jetzt schon mal schön aussieht, ne?
Ja.
Und das hat mir damals super viel geholfen. Und dann auch so ganz einfache Dinge wie sich selber als Handy-Hintergrundbild zu haben oder sich selbst an die Wand zu hängen, meine schönsten Momente meines Lebens an die Wand zu hängen, um auch zu sehen, wie glücklich ich in dem Moment war und wie gern ich mich auch erinnere und wie schön ich eigentlich bin, wenn ich so von Herzen lache.
Das sind echt, ja, Wahnsinn, ne? So einfache Tipps eigentlich.
Ja, aber ganz einfach.
Ich mir vorstellen kann, ja, dass das echt eine Menge macht, ja. Weil gerade, wenn ich mir jetzt auch überlege, wenn ich mich auf Bildern sehe, wo ich mich echt hübsch finde, ja, und das einfach öfter mal anzuschauen und sich bewusst zu werden.
Also bei mir hängen die überall. Meine ganze Wohnung ist voller Bilder von meinen glücklichsten Momenten. Ich habe mich selber immer als Handy-Hintergrund oder auch schöne Bilder von mir und meinem Freund, weil ich auch einfach, ich möchte ja, wenn ich mein Handy in die Hand nehme und nur kurz nach der Uhrzeit sehe, eigentlich sofort mich glücklich sehen. Was gibt es Schöneres als mich aus einem schönen Moment in meinem Leben festgehalten, mehrfach am Tag einfach da zu sehen? Was gibt es irgendwie Schöneres, als im Wohnzimmer zu sitzen und zu essen und irgendwie seine schönen Momente an der Wand zu haben? Und das war schon was sich bei mir sehr verändert hat, weil ich am Anfang auch eher immer so, ja, ich sag mal so, vom Wurf war, die eher gesagt haben, ah ja, nee, das kannst du nicht an die Wand hängen, dann bist du total selbstverliebt oder wie eingebildet ist das denn? Aber meine beste Freundin hat da irgendwie dann halt so irgendwann gesagt, ja, also sorry Alex, wenn du dich selber nicht schön findest, wer soll dich denn dann schön finden? Und dann dachte ich irgendwie, ja, klingt logisch, probiere ich aus. Also das war echt so für mich total der Eye-Opener, würde man jetzt sagen, war irgendwie echt so, weil ich dachte, ich sehe plötzlich in eine ganz andere Welt. Wie sieht die Welt aus, wenn ich aufhöre, gegen mich Krieg zu führen? Wie sieht mein Leben aus, wenn ich aufhöre, mit mir einfach diesen Kampf zu führen und mich permanent mit irgendwas zu vergleichen, was absolut realitätsfremd ist?
Wie lange würdest du sagen, hat es gedauert, so dieser Weg?
Der Weg hat bei mir ein bisschen früher angefangen, als ich wirklich zweimal 10 Wochen stationär in der Psychosomatik war und irgendwie auch so gemerkt habe, boah, mein Leben kann so nicht weitergehen. Ich war hochdepressiv, ich hatte gerade meinen Papa verloren, ich hatte Panikattacken, Essstörung, alles irgendwie, was man sich vorstellen kann. Bandscheibenvorfälle, Herzmuskelentzündung. Ich war irgendwie wirklich am Tiefpunkt meines Lebens und habe dann so gemerkt, okay, so kann es nicht weitergehen. Bin in eine psychosomatische Klinik und da bin ich das erste Mal in meinem Leben wirklich auf so ganz elementar wichtige Dinge gestoßen, von denen ich vorher noch nie was gehört habe, zum Beispiel Grenzen. Ich dachte immer, ach, ich stecke alles weg und Grenzen ist doch wurscht. Wenn der mich irgendwie blöd anmacht, dann meint er das nicht so. Oder ach, meine eigenen Grenzen kann ich auch permanent wieder überschreiten. Und ich hatte da so eine Therapeutin, die neben mir immer so saß, hallo, das ist eine Grenze. Und ich so, hä, das ist doch keine Grenze, das ist doch vollkommen normal. Und sie war so, ey, das ist Grenzüberschreitung 5. Grades. Und ich so, was? Und ich erst mal so gemerkt habe, meine eigenen Grenzen sind so verschoben. Und wenn ich meine eigenen Grenzen aber setzen will, dann muss ich mich eigentlich erstmal wirklich selber kennen, um zu wissen, was ist denn für mich jetzt wirklich noch in Ordnung, weil meine Grenzen in manchen Bereichen schon viel weiter sind als die von anderen. Und das hat so vor, ich glaube, 4, 5 Jahren vielleicht, oder vor 4 Jahren, würde ich sagen, hat es so angefangen. Und dann wurde mir das erst so langsam bewusst, aber dieser richtige Knall vom jetzt ist es mir bewusst bis hin zum ich lebe das, war dann, glaube ich, echt so ein Jahr vielleicht. Also dann ging es echt relativ schnell. Ich habe viel gelesen, viel Seminare gemacht, habe dann eben auch mit der Ausbildung begonnen zur kreativen Tanz- und Ausdruckstherapeutin, die am Anfang sich sehr viel mit so Selbsterfahrung auch beschäftigt hat. Also ich glaube, wenn man heute anfängt, irgendwie 5 tolle Bücher zu lesen und sich irgendwie übers Jahr 10 Seminare bucht zum Thema Selbsterfahrung und zum Thema Körpererfahrung, dann kann man da schon in einem Jahr echt viel rumreißen. Und was natürlich auch echt wichtig ist bei diesem ganzen Selbstliebe-Ding, ist halt verdammt nochmal leider das Umfeld. Also wenn du ein scheiß Umfeld hast, das dich aus der Rolle, die du dein Leben lang hattest, nicht rauslässt, dann kannst du so viel Bücher lesen und dich verändern und dich selber lieben, wie du willst. Wenn die anderen trotzdem über deine Grenzen rennen und du dich da nicht klar positionieren kannst, dann ist eigentlich der beste Weg, auch einfach mal rauszugehen. Wirklich mal alleine zu verreisen für ein paar Monate oder irgendwie, ja, die Arbeit zu wechseln, das Umfeld zu wechseln, weil das ist oft so dieses, auch wenn ich mit Menschen arbeite, aber eigentlich mache ich das doch alles. Aber wenn das Außen nicht zulässt, dass du dich veränderst, weil du da eine feste Rolle oder Aufgabe erfüllen musst, dann ist es echt schwer, der Selbstliebe auch so nachzukommen.
Ja, spannendes Thema. Würdest du sagen, es hat auch deine Beziehung so ein bisschen verändert oder du gehst anders an eine Beziehung ran, seitdem du dich mit dem Thema Selbstliebe beschäftigst?
Also ich habe mich vor allem nach der Trennung von meiner Beziehung vorher das so intensiv wirklich auch mit Selbstliebe beschäftigt. Ich glaube, ich habe früher immer eher versucht, ich war mit mir schon immer irgendwie im Reinen, aber irgendwie auch gar nicht. Und ich habe aber immer, glaube ich, mehr versucht, die Umstände im Außen dann zu verändern, um mich besser zu fühlen. Also ja, ich habe dann immer eher versucht, es jemand anderem recht zu machen oder für jemand anderen was zu tun oder in meiner Beziehung mehr zu machen oder in meiner Beziehung mehr Liebe reinzugeben, um irgendein Defizit in mir zu füllen. Und was dann passiert ist, als ich jetzt letztes Jahr meinen Freund kennengelernt habe, das war sehr beeindruckend, weil ich erinnere mich an eins unserer ersten wirklich tieferen Gespräche und ich habe zu ihm gesagt, was liebst du eigentlich am meisten an mir? Und er hat zu mir gesagt, am meisten an dir liebe ich die Art und Weise, wie du mit dir selbst umgehst. Und ich glaube, da ist mir erst bewusst geworden, wie krass das eigentlich auf Männer auch wirken kann. Und ich glaube, das war auch immer das, warum ich lange dann auch so nicht bei Männern ankam. Ich habe mir immer eingeredet, boah, ich bin eine Frau für den zweiten Blick und ich bin halt einfach nicht so die, keine Ahnung, optische Größe, weiß ich nicht, Doppel-D und irgendwie 1,80 Meter oder so. Um Gottes Willen, die Menschen, die mich jetzt nicht hören, denken, ich weiß keine Ahnung, wie ich ausschaue. Aber ich habe immer so gesagt, ich bin halt eine Frau eher vom zweiten Blick und habe mir das auch wirklich immer so eingeredet. Und irgendwann ist mir aber wirklich bewusst geworden, dass man, glaube ich, so oft versucht, irgendeine Rolle zu spielen oder irgendwie zu denken, oh, den wickle ich mir jetzt um Finger oder boah, bei dem bin ich jetzt mal super dominant oder da bin ich jetzt super schlagfertig. Aber umso weicher und weiblicher und unverstellter wir sind und umso mehr wir uns, glaube ich, um uns selber kümmern, desto höher ist auch unsere weibliche Anziehung auf Männer.
Ja, das glaube ich auch. Auch gerade so dieses Natürliche und ja, wenn man sich nicht verstellt, das merken Männer ja auch einfach. Und außerdem hat man so gleich abgesteckt, wie man wirklich ist. Ne? Weil ich finde, wenn man vorher in so einer Rolle ist, beim Kennenlernen und wenn du dann in einer festen Beziehung bist, du kannst diese Rolle ja nicht ewig aufrechterhalten. Also.
Nee, das geht einfach nicht. Also das glaube ich, das ist echt schwierig, weil das verliert dann ja auch so ein bisschen so eine Art Zauber. Also ich glaube, wenn das ist auch so oft, warum Beziehungen einfach zerbrechen, weil man sich am Anfang verstellt und dann kaum ist man irgendwie zusammen, kippt es so. Und ich merke aber, wenn ich wirklich aus meiner Selbstliebe rausrutsche, was auch bei mir immer wieder mal passiert, dann kommt es einfach gleich in ein starkes Wanken, weil da fehlt einfach was. Also wenn ich mich selber nicht richtig liebe, also ich sage mal so, wenn ich mich jetzt selber mal wieder etwas mehr vernachlässige, dann kippt in der Beziehung auch einfach was, ist ganz klar. Hm. Und das ist, glaube ich, auch so dieses, was so schwierig ist, wenn man, dass man das oft manchmal nicht abschätzen kann. Kommt es jetzt wirklich davon, weil ich gerade wirklich sauer auf den anderen bin oder weil der andere irgendwas falsch gemacht hat, oder liegt es vielleicht auch dran, weil ich mit mir gerade total im Ungleichgewicht bin und es irgendwie an jemandem anderen versuche auszulassen?
Hm. Würdest du sagen, es ist dann wichtig, sich ab und zu mal Zeit für sich allein zu nehmen und sich da wirklich um sich zu kümmern?
Total. Also ich genieße es total, immer wieder Zeit für mich zu haben. Ich habe mir heute erst nächste Woche am Tegernsee erstmal wieder schön den Tag Wellness rausgelassen. Ich finde, wir müssen uns definitiv um uns selber kümmern. Wir müssen uns definitiv selber immer wieder belohnen. Wir müssen ganz, ganz, ganz wichtig Dinge auch außerhalb von Beziehungen einfach pflegen. Also ich glaube, das ist wirklich das größte Problem am Anfang, wenn wir uns selber dann vergessen und nur noch in so eine Beziehung flüchten. Und das war für mich jetzt echt eine harte Challenge, weil ich habe ja auch mein ganzes Umfeld eigentlich eher da, wo ich herkomme, eben aus der Bamberger Region da oben bei Nürnberg. Da ist meine Familie, da sind meine Freunde, da ist irgendwie mein ganzes soziales Leben. Und hier unten habe ich einfach niemanden gehabt. Also ich wohne jetzt bei München und habe da einfach meinen Freund und meine Beziehung. Aber wenn er irgendwie sagt, jo, ich bin jetzt bei meinen Freunden oder ich bin jetzt irgendwie unterwegs, dann saß ich so hier und dachte, okay, wie geil, jetzt habe ich die Chance, einfach mal wirklich Dinge zu machen, die ich sonst nicht machen würde, oder mich auch mit Menschen neu zu vernetzen. Und dann macht man so Dinge und geht zu irgendwelchen Kulturveranstaltungen oder zu irgendwelchen Lesungen oder zu irgendwelchen, Veranstaltungen einfach, wo man andere Leute kennenlernt oder wo man wieder neue Kontakte knüpft oder ruft eher mal eine Freundin an, die vielleicht am anderen Ende der Stadt wohnt und sagt, Mensch, wir haben uns jetzt jahrelang nicht gesehen. Und da habe ich schon gemerkt, ich bin sehr selbst für mich verantwortlich. Und ich glaube, das war ein Punkt in meinem Leben, wo ich mich auch hätte hinsetzen können und sagen können, ich habe hier keinen und meine Freunde sind alle daheim und was mache ich denn jetzt und überhaupt? Aber ich dachte mir irgendwie, wie cool, es gibt so viele Dinge, die ich irgendwie machen will. Und wenn es nur ist, keine Ahnung, ins Planetarium zu gehen und mir irgendeine Doku über Sterne anzuschauen oder egal, ob es irgendwie ist, ich möchte gerne mal wieder ins Improvisationstheater oder keine Ahnung, irgendwelche Dinge, die man sich halt immer so denkt, ah ja, das könnte ich mal wieder machen, die waren plötzlich einfach in meiner Verantwortung. Und das hat mir schon sehr gut getan, auch in Streitsituationen einfach dann mit meinem Freund auch zu sagen, ach, ganz ehrlich, weißt du was, dann zick jetzt einfach rum und ich kümmere mich jetzt um das, was ich für mich machen kann. Mhm. Und nicht nur, ich möchte unbedingt mit ihm dahin und ich möchte mit ihm dahin und ich möchte irgendwie alles mit ihm machen, sondern ich möchte es in erster Linie eigentlich für mich machen.
Das ist auch ein guter Punkt, da einfach zu sagen, du hast die Entscheidung getroffen, dass du dorthin gezogen bist. Du magst daraus die beste Zeit, und weil die Verführung ist ja, denke ich, auch da, wenn man dann im Streit ist und dass man dann sagt, oh, wegen dir bin ich jetzt hierher gezogen, bist du da nicht mit, ne? So für sich aber dann wirklich klarzustellen, nein, das war meine Entscheidung. Das ist, ne, ich werfe ihn das jetzt nicht an den Kopf, weil.
Und ich hatte so Momente, also wenn ich jetzt mal wirklich aus dem Nähkästchen plaudere, und das habe ich, glaube ich, selten auch so zugegeben, aber ich hatte auch Momente, wo in Streitsituationen, oder was heißt Streit, in Diskussionsmomenten, wo man irgendwie diskutiert und der eine geht dann irgendwie in die Arbeit oder trifft sich mit Freunden, und ich saß dann irgendwie hier auch in der Arbeit halt, also in meiner eigenen Arbeit, und habe dann irgendwie gedacht, ey nee, und weißt du was, ich zeig dir jetzt sowas von, dass ich nicht auf dich angewiesen bin und dass ich hier auch mein tolles Leben habe, und buche mir jetzt irgendwie ein Kinoticket und bin dann zum Kino gefahren, weil ich gedacht habe, ich muss jetzt unbedingt was machen, dass er unbedingt merkt, dass ich überhaupt nicht auf ihn angewiesen bin, und saß dann irgendwie bei meinem Ticket im Parkplatz vorm Kino und habe irgendwie total geheult und dachte irgendwie, boah, ich will nach Hause und ich will zu meiner Familie, und dachte mir dann irgendwie so, okay, stopp, Alex, welchen Film schiebst du hier gerade eigentlich? Also wärst du mal einfach ins Kino gegangen und hättest dir die Vorstellung angeschaut, dann wärst du unterhaltener gewesen, als jetzt hier dir zu glauben, jetzt mal ganz im Ernst, du bist hierher gezogen, du willst die Beziehung, was ist denn gerade passiert? Eigentlich will ich ihm jetzt irgendwas beweisen, dass ich irgendwas kann, anstelle ihm einfach nur zu schreiben, es ist schade, wie es gerade gelaufen ist. Mhm. Und da habe ich mich wirklich auch so selber ertappt und dachte, okay, ich gehe jetzt nicht mehr den Umstandsweg mit irgendwelchem Drama und ich stehe jetzt hier am Parkplatz und rufe dich an, wie verletzt ich bin und überhaupt, und will dir jetzt irgendwie beweisen, dass ich nicht auf dich angewiesen bin, und wenn du heimkommst, merkst du, dass ich nicht da bin, oder so ein Drama draus zu machen. Mhm. Und das finde ich einfach in der Selbstliebe ganz, ganz, ganz wichtig, sich selber auch einfach mal rauszunehmen und zu sagen, stopp, wie sieht die Situation gerade von außen aus? In welches Drama laufe ich jetzt gerade? Was will ich gerade am wenigsten, was er von mir sieht? Was will ich vor ihm verstecken? Ist es meine Sensibilität? Ist es mein Bedürfnis nach Nähe? Will ich irgendwie gerade verstecken, dass ich feinfühlig bin? Schäme ich mich, weil ich irgendwie denke, ich bin nicht mehr interessant genug, oder ich bin irgendwie nicht unabhängig genug? Oder ist es meine, ich habe neulich so ein schönes Wort gelesen, das hieß meine aufgesetzte Freiheit, ja, dass ich jetzt zeige, wie unglaublich unabhängig ich bin, und ich bin es nicht. Und das war schon ein ganz großer Moment Selbstliebe. Also viele würden vielleicht irgendwie sagen, ja, und dann ist er ihm irgendwie in den Arsch gekrochen und hat geschrieben, hey, es hat mich gerade eigentlich verletzt, aber ich liebe dich. Nö, aber das war für mich ein riesengroßer Moment von Selbstliebe zu sagen, ich steige da jetzt auch einfach mal aus. Hm. Und das ist, glaube ich, manchmal sehr schwierig, da auch das so, ja, auszusteigen dann einfach oder einfach sich das selber dann noch einzugestehen.
Ja. Ich bin ja eh immer der Typ, gerade wenn man sich streitet oder diskutiert, ich muss das ja spätestens bis zum Einschlafen geklärt haben. Also sonst kann ich nie einschlafen. Aber ich glaube, da ist immer jeder so ein bisschen anders.
Ja, ich auch, aber wenn mein Partner nicht so ist, dann hast du einfach keine Chance. Für mich ist es auch einfach wichtig, egal was war, abends zusammen einzuschlafen, ist für mich ganz wichtig. Und das gibt in der Beziehung natürlich unglaublich viel Stabilität, wenn man eine gemeinsame Wohnung hat. Wenn man das nicht hat, ist es natürlich ganz anders. Und das ist schon für mich auch sehr, sehr wichtig. Aber es gibt ja ganz viele tolle Methoden. Ich bin auch heute durch so einen Einkaufsladen gelaufen und habe so eine große Sanduhr gesehen. Und dann dachte ich, ah ja, das wäre auch irgendwie was, was vielleicht vielen Paaren helfen würde, so eine Sanduhr aufzustellen im Streit und zu sagen, wir schweigen jetzt einfach mal die Zeit, die diese Sanduhr durchläuft und verlassen aber beide den Raum nicht und halten das gerade mal aus. Oder es gibt ja auch so Ideen zum Beispiel aus der Paartherapie, wenn man dann sagt, man versucht mal die nächsten 5 Minuten das Wort du einfach nicht mehr zu verwenden und nur noch mit Ich-Botschaften zu sprechen. Mhm. Und das erwische ich bei mir auch oft, dass ich, also ich versuche mich da sehr drauf zu fokussieren, so Dinge zu sagen, eher wie und anstatt aber oder wie ich anstatt du. Aber es ist ganz oft auch so zwischen Menschen so, dass es einfacher ist zu sagen, du gibst mir aber das Gefühl, dass. Oder, ja, aber wenn du das sagst, dann löst du das in mir aus. Und das stimmt halt nicht. Wenn wir uns wirklich selber lieben und wenn wir wirklich auch selbstverantwortlich für uns und unsere Gefühle sind, dann können wir uns nicht mehr rausreden mit, ja, aber der hat mir das Gefühl gegeben. Weil wir wissen, wir machen unsere Gefühle in uns selbst. Natürlich ist ein Einfluss von außen total, kann total intensiv sein und kann uns irgendwie zum Umschwenken bringen. Aber letztendlich ist es unsere eigene Stabilität und unsere eigene, ja, Ausgeglichenheit einfach das Gefühl zuzulassen oder halt nicht. Hm. Und ich glaube, es hat dann mit Selbstliebe zu tun, zu sagen, hey, pass auf, ich merke gerade, ich komme hier in irgendein Gefühl, das gehört gar nicht zu mir und das habe ich, glaube ich, gerade gar keine Lust drauf. Ich nehme kurz 5 Minuten, setze mich auf den Balkon oder laufe eine Runde und lasse uns später weiterreden. Das ist Selbstliebe. Und ich glaube aber, dass das eben der unangenehmste Part von Selbstliebe ist. Dann auch zu sagen, Moment, wenn ich mich wirklich selber liebe, dann ist es eigentlich egal, wie jemand, ja, ich will jetzt nicht sagen, meine Grenzen überschreitet, aber wie jemand versucht, daran zu rütteln. Mhm. Oder im Streit, egal was er zu mir sagt, weil ich weiß, dass ich mich durch deine Worte nicht schlechter fühle.
Ja. Ja, klar, und wenn man dann mit Ich-Botschaften kommuniziert, dann muss man ja selbst sich eingestehen, dass man jetzt gerade, ne, dass ein Netz ist gerade verletzt. Also man zeigt sich natürlich dann verletzlich, ist ja viel schwieriger, als einfach zu sagen, du machst immer bla bla bla, ne?
Mhm. Und es war mit der Kinosituation genauso, weißt du, ich hätte schreiben können irgendwie, keine Ahnung, du warst so blöd und deshalb bin ich da jetzt hingefahren oder du hast mir das Gefühl gegeben, dass oder du hast mich jetzt dazu gebracht, dass ich das machen muss und du. Und ich glaube, wenn ich einfach das erste Wort ich geschrieben hätte, dann hätte ich gesagt, okay, was soll ich dazu schreiben? Und hätte einfach wahrscheinlich geschrieben, ich sitze im Auto vorm Kino, weil ich dir beweisen wollte, dass ich nicht auf dich angewiesen bin. Hm. Blöd, oder? So, das wäre ja einfach schon mal eine Ich-Botschaft, wo der andere auch merkt, okay,
und was einfach
da ist
auch
jetzt
schon
gar kein Angriff.
Ja, komplett, wollte ich gerade sagen, der Wind aus den Segeln nimmt.
Ja, weil, total.
Was soll der andere, ne? Der ist, kann der ja dann fast nicht mehr böse sein.
Wenn ja. Ja, so ist es bei uns auch. Also wir streiten schon gern. Ich finde ja auch immer, wo keine Reibung ist, ist einfach keine Energie und auch keine Wärme. Also ich möchte gar keine Beziehung, wo alles super ist. Und ich möchte vor allem keine Beziehung, wo der Mann dann irgendwann auch so verweichlicht. Ich stehe auch drauf, dass mein Freund mal zu mir sagt, pass auf, und hier ist jetzt einfach Schluss. Und egal, ob du recht hast oder nicht, ich bin der Mann und du hältst den Mund. Und dann denke ich halt, und überhaupt, und dann sagt er, ja komm, geh her. Und dann irgendwie jetzt Mund zu, Film wird jetzt geschaut oder sowas. Dann denke ich, boah, nee, du hast voll Unrecht, das ist voll unfair, aber ja, danke, dass du einfach gerade da mal einen Punkt machst oder so. Ne? Sei mir früher halt, das ist niemals, hätte ich mir sowas sagen lassen. Ja. Da war ich halt, keine Ahnung, ich hatte da die Hosen an und ich habe gesagt, wo es lang geht und ich habe entschieden, wann ein Gespräch beendet ist. Und da, ja, es ist gerade in Beziehungen, glaube ich, sehr schwer, Rollen zu verlassen, in denen man fest eingefahren ist.
Ja, und ich denke, es ist auch wichtig, trotzdem zu diskutieren, weil sonst ist ja die Gefahr, man frisst alles in sich hinein und irgendwann explodiert man halt dann. Aber dann ist auch manchmal schon fast so ein Punkt, wo man sagt, puh, ist schon fast zu spät, ne? Weil man dann einfach schon zu viel aufgestaut hat.
Es gibt ja den schönen Satz, was sich nicht ausdrückt, drückt sich ein. Das ist ja auch so ein bisschen die Geschichte meines Lebens, wenn du Dinge immer wieder nicht ausdrückst und ihnen keinen Ausdruck im Äußeren gibst, sei es mit jemandem zu sprechen, sei es die Zeit für dich zu nehmen, sei es Grenzen zu setzen, dann werden sich die Sachen eindrücken in deinem Körper, psychosomatisch und auch und vor allem auch nicht nur in der Psyche, sondern eben auch im Körper, also psychosomatisch. Aber ja, es ist, glaube ich, da einfach manchmal ganz schwer, Dingen Ausdruck zu geben, wenn wir uns selber nicht kennen, weil ich habe neulich so, meine Mama hat neulich so einen schönen Spruch zu mir gesagt, sie hat gesagt, es ist schwer, ein unbekanntes Wesen zu lieben. Und ich glaube, wie sollen wir die Sicherheit kriegen, uns irgendwie auszudrücken und uns mit Mut hinzustellen und für unsere Bedürfnisse einzustehen, wenn wir eigentlich uns selber gar nicht wirklich kennen und selber gar nicht wissen, was wollen wir eigentlich und war da jetzt eigentlich schon eine Grenze oder nicht? Also es ist immer so, man kann das Pferd nicht immer von hinten aufsatteln, weil das bedingt sich alles so ein bisschen. Das ist das Geheimnis, die, glaube ich, wirklich daran, sich Zeit zu nehmen, sich kennenlernen zu wollen.
Ja.
Und das braucht natürlich Zeit. Also es ist ja so, dass wenn wir uns in den Finger schneiden, dann weiß unser Körper von ganz alleine, was er tun muss, dass die Stelle wieder heilt. Da müssen wir nichts drauf machen, da müssen wir nichts wegmachen, da müssen wir nichts nehmen. Unser Körper weiß das. Er braucht einfach ein paar Tage Zeit oder manchmal nur ein paar Stunden, bis einfach so eine blutende Wunde auch zuwächst. Und ich glaube, unsere Seele braucht einfach vor allem auch Zeit alleine einfach zu heilen und mit Verletzungen umzugehen. Aber mal ganz im Ernst, wann haben wir denn heutzutage noch Zeit alleine? Also wann haben wir denn wirklich mal Zeit alleine? Ich denke dann immer, ja, ich habe so viel Zeit für mich alleine, wenn ich in irgendeinem Hotel liege und irgendwie, keine Ahnung, unterwegs bin oder auf Hochzeiten bin, habe ich nochmal 2 Tage oder 2 Nächte im Hotel nur für mich alleine. Ja, aber wie alleine bin ich wirklich, wenn ich die ganze Zeit mein Handy in der Hand habe und Podcasts höre oder live bin auf Instagram? Wie alleine sind wir denn wirklich mit uns?
Ja.
Und ich glaube, jeder Mensch der Welt, egal was ihm passiert ist, derjenige, der sich Zeit genommen hat für sich alleine, der reisen gegangen ist, der die Dinge gemacht hat, die er wirklich wollte, der Träume gelebt hat, glaubst du, irgendjemand würde davon sagen, ah ja, nee, die Zeit habe ich bereut? Das ist meistens wahrscheinlich immer genau der Wendepunkt im Leben, wenn man sagt, das habe ich wirklich gebraucht.
Ja.
Und das war das Beste, was ich hätte machen können, alleine irgendwo hinzugehen. Und es war für mich damals das Beste, was ich hätte machen können, aus meiner Heimatstadt einfach wegzugehen. Das war ein richtiger Zeitpunkt und es war eine große Entscheidung, die irgendwie auch so unterschwellig kam. Und ich wäre nie so gewachsen und so zu dem gekommen, was ich jetzt bin, wenn ich einfach in diesem System auch geblieben bin. Und damit will ich gar nicht sagen, dass da irgendwelche Leute waren, die mir irgendwas nicht gegönnt hat oder dass mich irgendjemand gebremst hat oder dass irgendwie mein Umfeld schlecht war. Aber ich habe einfach gemerkt, dass es nicht einfach ist, als kreative Selbstständige sich ohne andere kreative Selbstständige zu entwickeln. Also wie soll ich mich denn, ich mit meinem Business und ich bin so lang schon selbstständig und auch noch in der Kreativbranche und ich bin irgendwie selber für mich verantwortlich und habe irgendwie so viele Dinge in meinem Kopf und habe das Gefühl, ich arbeite irgendwie immer. Wie soll ich mich denn dann mit jemandem unterhalten können, der irgendwie einen 9-to-5-Job hat oder so? Das, egal wie toll der Mensch ist, es kann mich businesstechnisch nicht voranbringen. Klar gibt es immer wieder Situationen, wo auch mein Freund mich jetzt inspiriert, neulich habe ich einen Vortrag geplant und irgendwie, dann hat er mir einfach nur einen Satz gesagt und ich dachte, hey krass, das ist voll interessant, das mal zu sehen, wie jemand, der gar nicht in dem Social-Media-Bereich ist. Das ist dann schon natürlich auch inspirierend, aber es ist schon eine andere Dynamik, einfach mit anderen kreativen Selbstständigen auch zusammen zu sein.
Ist es eine Herausforderung, dieses Selbstständigsein und die Beziehung, also sich da auch Zeiten zu nehmen für einen Partner, weil ich glaube, die Gefahr ist ja auch, wenn man selbstständig ist, dass man tendenziell viel arbeitet, ich weiß es nicht, wenn man es gern macht, natürlich auch. Oder es fühlt sich ja gar nicht so nach Arbeiten an, so geht es mir dann auch häufiger. Nehmt ihr euch da bewusst Zeit füreinander?
Also für mich ist es leicht. Also für mich ist es super leicht. Ich bin flexibel. Ich glaube, ich habe viele Vorteile in der Selbstständigkeit. Erstens, ich arbeite von zu Hause. Das ist natürlich auch vieles nur selbstständig. Und zwar haben wir bei vielen Terminen auch im Außendienst oder haben dann irgendwie einen Salon und sind da oder so. You never know, was eben in welchem Bereich der Selbstständigkeit. Dann ist es natürlich auch nochmal was anderes. Dann habe ich den Luxus, dass ich sage, ich kann halt auch zu den Zeiten arbeiten, zu denen ich will. Also keine Ahnung, ich kann mich dann ja abstimmen, wenn mein Freund irgendwie vormittags was erledigt, arbeite ich halt vormittags. Aber wenn er halt irgendwann abends frei oder halt andersrum. Also das kann ich mir ja recht gut legen. Auf der anderen Seite ist es natürlich als Hochzeitsfotografin sehr, sehr, sehr schwierig, weil die Wochenenden rausfallen. Also das ist dann natürlich bei den ganzen Pluspunkten eigentlich dann wieder der größte Minuspunkt, weil an den Tagen, an denen ich frei habe, arbeiten meine Freunde und somit auch mein Freund. Und an den Tagen, an denen ich aber Zeit hätte, haben dann halt irgendwie alle anderen, nee, das war jetzt das Gleiche, oder? Nee, doch, dann haben alle anderen quasi nicht frei. Und das ist schon so, war für mich schwierig, dass ich immer arbeiten muss, wenn alle frei haben. Und das kann in einer Beziehung auch sehr schwierig sein. Für uns ist es absolut gut, gerade wie es ist. Ich glaube, das liegt aber vor allem dran, weil ich immer sehr geballt arbeite. Also ich bin dann so eine Woche einfach mal auf einem Seminar oder ich bin mal wieder eine Woche jetzt auf einer Erlebnisreise in Lappland, die ich leite und dann mal wieder eine Woche lang bei so einem Intensivseminar jetzt in den Bergen in 2 Wochen. Und dann bin ich aber mal wieder so, ich mache ja nicht mehr 30 Hochzeiten im Jahr, sondern jetzt auch nur noch 10. Und da ist es schon schön, weil ich dann sage, hey, pass auf, komm doch einfach mit. Du gehst dann eben ins Hotel, während ich irgendwie auf der Hochzeit bin oder du begleitest mich sogar. Dann können wir ganz gut spielen. Ich glaube, was eigentlich schwierig ist in der Beziehung mit jemandem, der selbstständig ist, ist zu verstehen, dass derjenige einfach auch in einer ganz anderen Welt lebt, weil bei mir im Kopf ist halt eigentlich nie Feierabend. Also ich habe immer irgendeine To-Do und irgendeine Rechnung noch zu schreiben oder irgendwas noch zu machen oder To-Do-Listen, die jetzt fällig sind, die ich irgendwann mal machen könnte, wenn ich Zeit hätte und die eigentlich gar nicht eilen, aber trotzdem gut wären. Manchmal rutschen dann aber Prioritäten wieder ganz nach vorne. Also das ist, glaube ich, so auch schwierig, dann auch vor dem anderen, gerade bei uns in der Situation, wo die Frau, die Selbstständige ist, sich dann auch nicht so hinzustellen und zu sagen, hey, pass auf, ich weiß eh, wie es läuft und kann dir erzählen, wie es Leben läuft. Das brauchst du mir jetzt mit deiner Anstellung irgendwie nicht zu erzählen. Das ist eher so eine Dynamik, wo, glaube ich, Selbstständige auch oft reinrutschen.
Mhm. Ja. Ja, klar, dann beschäftigt man sich vielleicht mit Persönlichkeitsentwicklung und diesen Themen und dann meint man dem Partner sagen zu können, wie jetzt alles funktioniert, ne? Sich da auch ein bisschen zurückzunehmen dann, ja.
Also ich finde das sehr, sehr, sehr schwierig und das ist auch, ich glaube, also das kann ich auch ganz ehrlich sagen, ist auch einer der Gründe, warum meine letzte Beziehung da zerbrochen ist. Ich glaube, wenn eine Person permanent an sich arbeitet und permanent irgendwie viel auf Reisen ist und viel sich weiterentwickelt und Bücher liest und ich habe viel Therapie einfach auch gemacht und permanent an sich arbeitet, dann ist es sehr schwierig, weil irgendwann wie so 2 Welten entstehen und dann kann die eine Welt die andere nicht mehr verstehen. Und das ist schon was, das wäre für mich, glaube ich, absolut nicht akzeptabel in einer Beziehung, wenn wenn einer sich extrem rasend schnell entwickelt oder irgendetwas, ein total großes Interesse für irgendwas hat und der andere daran gar kein Interesse hat. Also es ist bei uns schon auch so, dass ich sage, meine ESO-Eule, meine Esoterik oder ich sage mal eher meine Spiritualität und auch meine Körpertherapie-Seminare oder Körpererfahrungsseminare ist jetzt auch was, mit denen mein Freund ziemlich wenig anfangen kann oder nicht irgendwie sagt, ah ja, kannst du mir jetzt mal zeigen, was ihr da macht oder zeig mal, wie sich das anfühlt oder so. Aber ich erzähle ihm eben viel von den Seminaren oder wie ich sie vorbereite oder wie es mir dabei ging oder sowas. Das Thema ist kein Tabuthema bei uns. Ich weiß, ich kann mit vielen Bereichen, die er, glaube ich, auch macht, wenig anfangen, aber ich interessiere mich einfach dafür. Ich mag es einfach, sich dann davon zu erzählen. Und ja, es ist, glaube ich, schon wichtig, sich immer wieder auch so freie Tage einzuplanen. Ob man dann sagt, man hat einen Abend die Woche fest, wo man was zusammen macht oder man versucht einfach, sich zwischendrin nur ein paar Stunden einzurichten. Ich erschrecke mich manchmal, wenn ich nur 2 Stunden mit ihm habe, wie lang einfach 2 Stunden sein können, wie intensiv man 2 Stunden nutzt, wenn man nicht mit dem Handy nebeneinander am Sofa sitzt. Und ich finde es einfach ganz wichtig, auch viel zu machen einfach, also wirklich auch gemeinsam, auch wenn es nur Kleinigkeiten sind, die kochen oder spazieren gehen oder irgendwas, wo man einfach was miteinander macht, das ist schon wichtig.
Gibt es da was ihr besonders gern als Paar macht? Irgendwie Wochenendausflug oder dann eher wirklich so Kleinigkeiten wie zusammen kochen oder habt ihr da was?
Wir gehen super gern zusammen fotografieren, also es ist einfach was, die macht das irgendwie Spaß, wir sind in der Natur und das ist schon so irgendwie, ach ja, dann wachen wir morgens mal auf und dann sagt er irgendwie, zieh dir was Schönes an, ich habe eine Stadt rausgesucht und da fahren wir jetzt hin und ich sag dir nicht, welches ist oder so. Hm. Und dann fahren wir irgendwie in irgendeine fremde Stadt, wo ich noch nicht war oder so Dinge, was ich vorhin zum Beispiel auch so gesagt habe, ja, manchmal sehe ich dann irgendwie, habe ich so einen Workshop gesehen, da dachte ich, boah, so die Dunkelkammer würde ich irgendwie total gerne mal und Bilder so selber entwickeln. Da dachte ich, boah, das wäre irgendwie auch cool mit ihm oder so. Ich unternehme gern Sachen, also ich schaue wirklich auch gern oft, wir gehen super gern in Museen zusammen, also das lieben wir irgendwie einfach, auch in anderen Städten. Wir waren in Amsterdam, glaube ich, in 4 Museen und in Prag und auch hier in München gibt es immer mal wieder tolle Ausstellungen. Ich mache einfach gern was. Und was so unser Hobby so für zu Hause ist, ist, glaube ich, schon wirklich auch so, Kochen ist einfach was, was ich gern mache. Ich koche gern für ihn, er kocht aber auch gern für mich. Wir kochen nicht so gern zusammen, außer im Thermomix, da muss man ja nur schnell reinschmeißen. Aber Dokus, wir lieben es halt auch einfach, Dokus zu schauen.
Ja.
So Weiterbildung, das ist einfach auf einem anderen Bereich auch, ne? Das manchmal mit Dingen, wo wir irgendwie gar keine Ahnung haben oder wenn wir eine neue Stadt suchen, wo wir irgendwie hinfliegen können, dann schauen wir schon gern Dokus an.
Wo dann auch wieder neue Gespräche einfach draus entstehen dann, ne, vielleicht.
Ja, total. Also ich philosophiere halt auch super gern rum und lasse mir irgendwie auch gern die Welt erklären, weil ich in vielen Bereichen, gerade so Politik oder so, halt absolut gar keine Ahnung habe. Und manchmal ist es auch ganz gut, nicht so viel von der Welt zu wissen. Mein Freund ist sehr belesen und weiß sehr, sehr viel. Und manchmal denke ich mir auch so, boah, ich will gar nicht wissen, was eigentlich alles so auf der Welt passiert. Und ja.
Ja, ich bin da auch so. Ich möchte manchmal, ja, es hat zwar auch keinen Sinn, aber irgendwo sage ich mir immer, klar, man kann nicht alles ausblenden, aber manchmal denke ich mir, auch wenn ich es jetzt schaue, ich kann es ja in dem Moment gerade nicht ändern.
Ja, also,
kann
es auch nicht ändern, immer, ja.
Wenn mein Mann das dann immer schaut und sich aufregt, denke ich mir, ja, aber dann start doch eine Petition oder mach doch irgendwas, aber du regst dich ja auch immer nur auf.
Ja, ich liege dann immer irgendwie so abends am Sofa und habe neulich irgendwie so über Textilproduktion in Bangladesch irgendwie was angeschaut und habe ich gesagt, hey, ich kaufe jetzt nicht mehr bei H&M, ich kaufe jetzt gar nichts mehr, was aus Bangladesch ist. Ich kaufe mir jetzt eine Nähmaschine, ne, selber, die Nähmaschine steht jetzt wirklich. Und dann sage ich, und dann verkaufe ich meine Klamotten im Internet und dann spende ich das ganze Geld an die armen Frauen da. Und dann sagt er mal, genau, und dann machen wir einen Verein auf. Da brauchen wir bestimmt auch einen Logo, oder? Weißt du, und dann schaue ich das immer so hoch und irgendwie versucht er es dann schon auch einfach leicht für mich zu machen. Aber ja, ich glaube, manchmal will er mich auch dafür ein bisschen beschützen, zu sehen, wie grausam die Welt ist, weil er weiß, dass es mir eigentlich besser geht. Hat auch was mit Selbstliebe zu tun. Ich schaue auch keine Nachrichten aus Selbstliebe, weil ich weiß, es tut mir einfach nicht gut.
Ja, stimmt. Gibt es denn noch einen Tipp, den du hast für die Hörer in Bezug auf Beziehung, Selbstliebe, was auch immer dir einfällt?
Also ich glaube, ein ganz großer Tipp im Bereich mit sich selber so im Frieden zu sein, ist ein Satz, der mir von einem Jahr begegnet ist. Es war immer, zwar immer wieder in meinem Leben so, dass ich irgendwie gesagt habe, ja, ich möchte mich mit Selbstliebe beschäftigen, aber ich mag einfach nicht vergeben. Also ganz viel haben mir gesagt, boah, du musst vergeben, du musst dir das selber vergeben, du musst es anderen vergeben, du musst vergeben, was, keine Ahnung, dir passiert ist oder was jemand getan hat und so. Und ich habe gesagt, ich will nicht vergeben und es ist bescheuert und ich will das nicht und was soll ich denn jetzt irgendwie jemandem vergeben, der mir wehgetan hat oder der mir Schmerz zugefügt hat und nee, und ich beharre auf meinem Recht. Und irgendwann kam ein Mensch in mein Leben, der gesagt hat, du musst das Wort Vergebung neu definieren. Vergebung heißt eigentlich, ja, es darf gewesen sein. Ja, es darf ein Teil von deiner Geschichte sein und ja, er darf dich zu dem Menschen gemacht haben, der du heute bist. Und das war so, wo ich mir gedacht habe, boah, das ist so simpel. Ja, es darf gewesen sein. Das ist so ein, ich integriere diesen Teil irgendwie in mich selber und kann es dann viel besser annehmen. Und wenn ich dann in eine Situation komme, wo ich irgendwie wütender reagiere, weil ich weiß, es ist aufgrund von einem alten Schmerz, der da irgendwie angetriggert wird, dann lege ich mir echt immer so auch die Hand auf mein Herz oder auf mein Schlüsselbein, auf meinen Brustkorb und sage mir so, ja, so bin ich auch. Das ist auch einfach ein Teil von mir, weil ja, wenn ich mir zugestehe, dass alles in meinem Leben gewesen sein darf und dass alles zu mir gehören darf, egal was passiert ist, dann zum Beispiel, ganz einfach ein Beispiel, als mein Papa gestorben ist, ja, du musst irgendwie das annehmen. Ich habe gesagt, ich will das nicht annehmen und ich will dann, du musst deinem Papa vergeben, dass er gegangen ist. Sag ich, muss doch dann niemandem vergeben und was ist das denn für ein Scheiß und er wollte doch gar nicht gehen und überhaupt und mir wäre doch am liebsten auch noch hier. Und dann habe ich so gemerkt, okay, aber zu sagen, ja, es darf gewesen sein. Ich will niemals sagen, dass es irgendwas Tolles hatte, dass er gestorben ist oder dass es irgendwie mich weitergebracht hat, auch wenn es mich bestimmt in vielen Bereichen hat sehr wachsen lassen. Ich würde niemals mich hinstellen und sagen, der Tod von meinem Papa hatte was Gutes. Aber ich möchte einfach sagen, ja, es darf ein Teil von mir sein. Und wenn ich dann natürlich in irgendeiner Situation stehe, wo ich total anfange zu weinen, weil irgendein Trauerschub kommt, dann nicht zu sagen, boah, ich muss es jetzt wegmachen und das darf ich jetzt nicht machen, sondern einfach zu sagen, ja, so bin ich auch und es darf jetzt auch wehtun und es darf ein Teil von meiner Geschichte sein und es darf mich erinnern und es darf in mir was auslösen und ich muss einfach oder ich darf einfach auch schauen, dass ich selbstfürsorglich mit mir umgehe. Das hat in mir sehr viel geändert. Die Kombination aus ja, es darf gewesen sein und ja, so bin ich auch.
Ja, ja, ganz, ganz wertvoller Tipp, glaube ich. Da kann
also wirklich, also es war wirklich so meine größte Selbstversöhnung.
Ja, ja. Ja, und jetzt, es hört sich so leicht an, ne? Aber wie du sagst, da erstmal drauf zu kommen und das für sich so ja, so anzunehmen dann. Wenn die Hörer jetzt neugierig geworden sind und mehr über dich erfahren möchten, über die Arbeit, die du magst, du bietest ja jetzt auch oder bist jetzt auch in die nächste Zeit oder nächstes Jahr, glaube ich, in verschiedenen Städten unterwegs. Wo findet man dich denn?
Also ich mache nächstes Jahr eine große Deutschland-Tour durch viele deutsche Städte und habe mit auf Tour meinen Selbstliebeabend, in dem es viel um Körpererfahrung geht. Und also ich nenne ihn liebevoll ein Date mit dir selbst. Nimm dir mal wieder Zeit, dich selber zu daten. Wir sollten uns alle viel öfter selbst daten, um es mal wieder für uns selber schön machen. Und gemeinsam mit dem Selbstliebeabend und auch mit einem kleinen Fotografie-Workshop, also wo wir so einfach gemeinsam zusammen 2 Stunden durch Münster, Hamburg, Berlin, Leipzig, sonst was laufen und einfach gemeinsam die Stadt erkunden, gemeinsam uns gegenseitig fotografieren und auch Paare und Personen fotografieren, die eben mitkommen. Da gibt es alle Termine auf meiner Website www.frauherz.de. Da findet ihr eigentlich ja alles zum Thema Seminare. Da ist mein Blog, da sind aktuelle Geschichten auch in Audioform zu finden. Gibt es einen Online-Shop mit verschiedenen Produkten auch. Ich arbeite gerade noch an einem Hörbuch, wirklich auch zum Thema Selbstliebe. Und ansonsten mein Podcast, Laut und Glücklich, der Podcast mit Frau Herz. Das ist auch so der Ort, wo ich eigentlich so am meisten erzähle über die Dinge, die mich so bewegen und auch über Dinge wie Trauer, Selbstliebe, Sexualität, psychische Erkrankungen, berufliches Wachstum, eigentlich alles. Also da ist bunt gemischt.
Da bin ich in dein Leben eintauchen dann.
Genau. Oder natürlich ganz klassisch auf Instagram auch unter Frau Herz. Da ist natürlich heute auch so die, heutzutage so die stärkste Form für News und die Stories und so, ne? Da bin ich natürlich auch. Ja, ja. Mit.
Schön. Verlinke ich auch alles nochmal in den Shownotes, dass dich die Hörer dann finden.
Ja, schön. Ich freue mich über Besuch.
Ja, und ich sage vielen, vielen Dank für das tolle Interview. Ich habe mich mega gefreut, dass du heute bei mir warst. Und ja, wünsche dir ganz viel Spaß schon mal auf deiner Deutschlandtour und all das, was dann noch kommt.
Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, dass ich dabei war. Und ich wünsche natürlich auch dir und all den Hörern da außen einen wundervollen, ich sag mal ganz liebevoll, einen wundervollen Moment heute noch im Laufe des Tages.
Das war das Interview mit Alex. Ich hoffe, du konntest daraus etwas für dich und für deine Beziehung mitnehmen. Ich selbst fand das Gespräch mit ihr wirklich unglaublich inspirierend und total schön und finde, sie hatte auch ganz viele tolle Tipps für Paare, was man denn gemeinsam unternehmen kann. Deshalb, egal was jetzt für dich in Frage kommt, ob ihr euch eine Kamera schnappt und einfach mal gemeinsam fotografieren geht, ob ihr ein Museum besucht, euch gegenseitig bekocht oder einfach mal eine schöne Doku für heute Abend raussucht, ganz egal was es ist, genieß mal wieder eine Auszeit zu zweit. Deine Lina.